Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Es ist endlich wieder soweit. Es wird wieder auf Sand gespielt, ganz, ganz viel. Das gilt auch für die meisten, die hobbymäßig den Tennisschläger in der Hand haben. Noch viel schöner ist aber, dass Tobi wieder da ist. Denn Tobi hat, glaube ich, auch richtig Lust auf die Sandplatzsaison und hat jetzt vor allem genug Schnee gesehen für diesen Winter. Hallo Tobi.
Hi Daniel, hallo alle zusammen. Naja, ich hätte auch noch weiter Schnee sehen können, hätte ich mich überhaupt nicht dran gestört. Zumal das Sandplatztennis in Hamburg im Moment noch sehr zu kurz kommt, weil das Wetter es einfach noch gar nicht zulässt, draußen zu spielen. Aber macht ja nichts. Im Fernsehen läuft dafür schon jede Menge Sandplatztennis in Monte Carlo. Und darüber werden wir sicherlich heute ein bisschen sprechen. Und dann habe ich noch eine News, da komme ich noch später dazu. Aber bevor wir mit Monte Carlo und deinem alten neuen Lieblingsspieler beginnen, wollte ich zuerst mal noch was sagen. Und zwar wir, oder vielleicht auch ich weiß es gar nicht, haben wir hier in der Sendung der Tennisproleten schon öfter mal über den Sky-Podcast gestichelt, ne? Schönes Wortspiel, ne? Wir haben auch ein paar ganz kühne Aussagen gegen deren Statement so getätigt. Aber ich muss sagen, ich habe die dieswöchige Folge des Sky Tennis Podcasts mit Michael Stich und Patrick Kühn und natürlich auch dem Paul Häuser, Mad Dog und Wingman gehört und muss an der Stelle wirklich mal ein großes Kompliment und Lob insbesondere in Richtung Michael Stich aussprechen, denn auch die hatten sich des Themas sexuelle Gewalt, Missbrauchsvorwürfe und Skandale im deutschen Tennis und die Causa Hordorf vorgenommen und wie sich Michael Stich dort geäußert hat in aller Klarheit, Deutlichkeit und wie ich finde auch unwiderstehlich richtig geäußert hat. Das hat mir dann doch schon Respekt abgenötigt in der Klarheit. Und wenn wir hier auch manchmal Dinge kritisch beurteilen und kommentieren und unsere eigenen Gedanken uns zu machen und uns diese Freiheit nehmen, finde ich, dann gebührt es genauso gut auch einfach mal zu sagen, hey, das fand ich beeindruckend und finde es auch weiterhin beeindruckend. Und das wollte ich zu Beginn hier mal loswerden heute.
Ja, die Folge davor mit Sven Grönefeld, die fand ich übrigens auch sehr, sehr gut.
Die war auch klasse. Ja, gebe ich dir recht.
Toller Gast. Toll. War ich ein bisschen neidisch, weil ich habe eigentlich schon seit 2-3 Jahren immer so im Kopf, eigentlich müsste man Sven Grönefeld mal anfunken, weil ja, der ist einfach ein ganz toller Gesprächspartner. Er war, glaube ich, mittlerweile überall da, nur hier nicht. Aber gut, das Beste kommt vielleicht dann auch zum Schluss. Aber ja, ich habe die Folge diese Woche auch gehört. Ich muss sagen, ich war auch wirklich sogar positiv überrascht, weil der Folgentitel ja auf diesen neuen Klassiker Alcaraz-Sinner anschiebt. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen letzte Woche mit Henrique. Wir hatten das ja auch groß aufgemacht. Und ja, also da ging es dann aber die erste halbe Stunde gar nicht darum, sondern wirklich um so die Situation beim DTB. Und ich fand vor allem auch sehr interessant, dass sie natürlich auch nochmal hervorgehoben haben, also so ein bisschen im Austausch auch untereinander, ne? Also letztendlich so das Fazit zu ziehen, wir hatten halt auch einfach Glück, dass wir sowas nie erlebt haben und sowas nie irgendwie in unserem Umfeld passiert ist. Und ja, man trotzdem aber einfach aufmerksam sein soll, was um einen herum passiert.
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich fand das von allen dreien in dem Podcast wirklich gut besprochen, das Thema. Aber in der Klarheit und Prägnanz, die Michael Stich da an den Tag gelegt hat, der sich ja durchaus auch im Rahmen seiner Stiftung auch sozial engagiert, fand ich, hat das wirklich Hand und Fuß gehabt, auch mit der verbundenen, wie ich finde, vollkommen richtigen Kritik, was Machthäufung durch die Vermischung verschiedener Ämter im Funktionärswesen angeht. Also hört's euch an. Ich finde, es gibt der gesamten Berichterstattung um dieses wichtige und gleichzeitig irgendwo auch widerliche Thema wirklich auch nochmal eine weitere Perspektive drauf. Wir haben ja an dieser Stelle auch schon hingewiesen auf das wirklich sehr gute Interview bei Chip and Charge mit dem Henrik Maaßen heißt er, der einer aus dem Journalistenteam von NDR, Sportschau und Süddeutscher Zeitung, der dort aus journalistischer Sicht eine hervorragende Einordnung gegeben hat. Natürlich unseren eigenen Podcast dazu auch sollte und darf man nicht vergessen. Und die Thematik ist einfach viel zu wichtig, finde ich, als dass man hier so in einer Folge mal schnell drüber hinweggehen sollte. Und deswegen war mir das wichtig, das zu Beginn nochmal so hier zu platzieren. Und es freut mich, dass du das, ohne dass wir uns darüber abgesprochen hätten, ähnlich siehst. Und ja. Somit sei an dieser Stelle erstmal der Chronistenpflicht Genüge getan, was andere Podcasts angeht. Kommen wir zu unserem Podcast, Daniel. Ich habe euch ja ein bisschen alleine gelassen, dich und den Henrico. Und während ihr euch noch über den neuen Traumklassiko Alcaraz Sinner unterhalten habt, sind die ersten Menschen schon in Monte Carlo auf die Courts gestiegen und haben die Quali dort gespielt. Und da hat sich ja dann ein Frühlingsmärchen angebahnt, was diese Woche seine grandiose Fortsetzung findet, oder?
Definitiv. Ich weiß gar nicht, wann wir ihn erwähnt hatten, aber vor ein paar Wochen schon mal. Da haben wir so mit so einem Fingerzeig so ein bisschen drauf gezeigt, hier Jan-Lennard Struff, der ist wieder gut drauf, der gewinnt wieder Matches. Er hat da auch schon immer viele Qualis gespielt. Er hat sogar vor kurzem ja selbst beim Challenger in Phoenix noch Quali spielen müssen, weil das Feld da so gut besetzt war. Und ja, jetzt habe ich auch so Anfang der Woche drauf geguckt und dachte noch so, ja, jetzt hat er sich wieder fürs Hauptfeld bei einem Masters mal qualifiziert, ist durch die Quali gekommen, Form bestätigt, macht für den Sommer ein bisschen Hoffnung, dass er es dann auch wieder ja, ein bisschen solider in die Top 100 schafft, dass er sich da auch einfach halten kann, ein paar Punkte sammeln kann. Und jetzt ist er irgendwie plötzlich nicht mehr aufzuhalten. Und also ich habe so nach dem Match gegen Deminor mir gedacht, okay, ne, gesetzter Spieler.
Also das war schon ein Ausrufezeichen gegen
eben,
Deminor.
Genau, also boah. Platz 19. Gut, jetzt würde man Deminor vielleicht jetzt nicht zu denen zählen, ne, die man irgendwie in erweiterten Favoritenkreis für Monte Carlo zählt. Aber trotzdem habe ich mir gedacht, also klar, den musst du erstmal schlagen. Auch dann ja so in den glatten zwei Sätzen, wie er das geschafft hat. Gut, und dann habe ich mir so gedacht, ja, ne, jetzt kommt so dieses typische, jetzt wird er belohnt. Jetzt später gegen Kaspar Rüth habe ich dann gesehen, okay, erster Satz gewonnen. Ja, habe ich so irgendwie erwartet. Ja, habe ich so erwartet, ne, verliert er jetzt in drei. Ja. Also, das klingt so fies, aber das war schon mein Gedanke. Ja, und dann gewinnt er das Ding in zwei. Und jetzt spielt er, also stand der Aufnahme jetzt vor dem Viertelfinale gegen Andrei Rublev. Weiß ich nicht, deutsches Traumfinale. Zverev Struff, Tobi?
Ist nach wie vor drin. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme hat das Achtelfinale-Match Medvedev gegen Zverev gerade mal begonnen. Das Traumfinale als solches wäre natürlich weiterhin möglich, überhaupt keine Frage. Aber Struff, also das muss man an der Stelle schon nochmal sagen, das ist schon eine krass gute, ein krass guter erster Teil der Saison, den Teil, den er jetzt spielt, absolut. Und man darf ja auch nicht vergessen, hey, der ist ja auch schon durch die Quali, hat er sich schon durchgespielt. Also der ein oder andere mag sagen, ja, das ist halt ein Vorteil, jetzt geht's auf den Sand und wenn dann Quali-Matches schon passt, dann bist du mehr im Flow drin. Ja, du lässt ja aber trotzdem auch Körner auf dieser Strecke. Und es ist ja nicht die einzige Quali, die er gespielt hat, sondern bei den anderen Turnieren ja auch schon immer straight ins Hauptfeld rein. Also es ist schon richtig klasse, muss man sagen. Wirklich, wirklich gut. Ich habe vorhin, als wir uns zusammengeklingelt haben, habe ich zu dir auch Spaß gesagt, vielleicht, wenn der zu hoch steigt, vielleicht fragt er zukünftig, ob er trotzdem immer Quali spielen darf und verzichtet auf einen Platz im Hauptfeld, an den er sich ja jetzt mit großen Schritten nähert. Ich glaube, nach seinem letzten Sieg, also in der Feierrunde war er irgendwie in der ATP-Rangliste schon irgendwie um die 80 geklettert und das dürfte ihn jetzt dann nochmal ein ganzes Stück weiter hochgebracht haben, denke ich.
Ja, 64 ist er jetzt im Live-Ranking. Ja, also genau, also wirklich wieder ja sehr dann tief in den Top 100.
Ja, da bist du beim einen oder anderen 500er gut im Hauptfeld mit dabei und ja, je nachdem wie viele Leute rausgehen beim Tausender, wo der Cut ist, ja, also es ist Wer weiß, was da kommt. Skurril fand ich ein bisschen eine gewisse Situationskomik war. Just eine, ungefähr eine Stunde bevor Struff Kaspar Rüth vom Platz fegte, meldeten die Hamburg European Open, wie sie sich ja nennen, also das Turnier am Roten Baum, dass sie erst ihren ersten Topspieler verpflichtet haben und Kaspar Rüth im Juli in Hamburg willkommen heißen. Und das ging natürlich auch in den sozialen Medien dann eben entsprechend werblich stark gepusht rum. Und eine Stunde später haut Struffi dann eben genau eben jeden Kaspar Rüth da vom Platz. Das hatte eine gewisse Situationskomik aus deutscher Sicht, fand ich.
Ja, dann sollen die morgen mal André Rublev bekannt geben. Vielleicht ja. Ist das ja ein gutes Omen einfach grundsätzlich. Ja, also Struff, ich glaube, man hat es nie so ganz ausgeschlossen, ne, dass er noch mal in die Top 100 zurückkommt. Dass er das Zeug dazu hat, allemal. Dass jetzt natürlich gerade so ein Lauf irgendwie beim Masters-Turnier kommt. Also damit war, glaube ich, jetzt so gar nicht zu rechnen. Ne? Also wenn ich das jetzt so in der Form mir so ausgemalt hätte, hätte ich jetzt gedacht, okay, ne, so vielleicht mal irgendwie nächste Woche München, halt so 250er-Turniere. Dass er da mal wieder ein Halbfinale erreicht und dann vielleicht da nochmal ein Viertelfinale und ein Halbfinale. Und dass er sich darüber so ein bisschen die Punkte wieder zusammensammelt, um dann so um die 60, vielleicht auch 50 nachher wieder zu stehen. Dass er das jetzt natürlich schafft, also er hat dadurch ja einfach zwei Vorteile. Also, ne? Also klar, er hat die Quali gespielt, also er hat echt schon jetzt viele Matches in dieser Woche auf dem Buckel. Aber du hast natürlich einfach dann doch viele Punkte, die du bekommst, wo du vergleichsweise dann natürlich nachher bei 250ern ja schon ins Finale jeweils kommen musst, um die einfach zu kriegen. Mhm. Ja. Riesenvorteil, weil er sich dadurch jetzt auf einmal auch ein schönes Polster aufbaut und man kann, glaube ich, auch sagen, dann erstmal so ein bisschen der ein Jahr Ruhe hat, ein größeres Selbstvertrauen sicherlich auch haben wird, weil ja Kaspar Rüth zu schlagen da sicherlich auch nochmal das ein oder andere zugibt, denn Selbstvertrauen wird er vorher schon gehabt haben, so wie er gespielt hat. Ich bin halt echt gespannt, also weil ich muss sagen, ich habe wenig sehen können von ihm diese Woche, wie er sich auch jetzt, wenn er so ein wieder ja, mehr ATP-Hauptfelder spielt, wie er sich spielerisch halt auch einfach entwickelt. Weil ich glaube, man kann in der Vergangenheit ja schon die Kritik an ihm äußern, dass, das ist so ein hartes Wort, aber ich glaube, du weißt, was ich meine, das Ganze so ein bisschen eindimensional war. Ja. Du hattest Jan-Lennard Struff als Gegner und du wusstest, den kann ich auf eine Art und Weise schlagen. So, da war der Aufschlag natürlich immer bei ihm sehr ein Thema. Und ich bin halt einfach gespannt, ob er einerseits spielerisch was Neues mitbringt, jetzt in den nächsten Monaten. Und ja, ob er vielleicht auch einfach mental stärker ist. Also, dass genau diese Schläge wie Aufschlag, Vorhand, vielleicht auch die ein oder andere spielerische Komponente, taktische Komponente noch, auch einfach durch dieses neue Selbstvertrauen sich verändern. Das hast du ja auch ganz oft bei Spielern, dass die plötzlich auch etwas anders machen, auch wenn es Kleinigkeiten sind, weil sie jetzt gar nicht mal damit ins Training gegangen sind und gesagt haben, daran arbeite ich jetzt, sondern dass das auch manchmal einfach durch so einen Prozess über die Turniere hinwegkommt.
Ja, also bei letzterem würde ich dir vollkommen recht geben. Das ist halt beim Tennis extrem, extrem so, dass die Psyche, das mentale Hoch, auf dem du fliegst, wenn du ein paar Siege aneinanderreihen konntest, genauso ausschlaggebend ist für deine Leistungsfähigkeit, wie wenn es einfach eine Niederlage nach der anderen setzt. Es geht gar nicht mal so sehr darum, unbedingt ein Turnier zu gewinnen. Natürlich möchte das jeder, aber am Ende, das wissen wir, am Ende einer Woche geht immer nur ein einziger von einem 64er, vom 128er Starterfeld. Nur einer geht mit dem Pokal nach Hause und für alle anderen setzt es irgendwann eine Niederlage. Ja? Aber wenn du natürlich 2-3 Matches hintereinander gewinnst, dann bist du raus aus dem Turnier. Aber beim nächsten auch wieder 2-3. Diese Siege, die bringen dir natürlich ein ganz anderes Selbstbewusstsein. Du steigst anders auf den Platz. Wir haben das die letzten, ja nicht nur Wochen, sondern Monate ja häufig auch thematisiert, gesehen und dann thematisiert bei Dominic Thiem, der jetzt auch eine leichte Aufwärtsbewegung hat, eben auch mal ein, zwei Siege hat einfahren können. Und eben bei jemandem wie Struff ist es eben sehr, sehr deutlich geworden, dass der mit einem ganz anderen Selbstverständnis dann auch auf den Platz tritt. Und da heute eben dann auch gegen Kasper Ruud mit einer ja, hohen auch Disziplin sein Spiel da durchzuziehen, was er sich vorgenommen hatte. Das hat er klasse gemacht. Er wackelte dann im zweiten Satz etwas, hat sich da dann aber eben wieder besonnen und wie ich es auch gelesen habe, wohl auch durch leichte Unterstützung seitens des Trainers, der ihn immer wieder daran erinnert, ey, was war der Matchplan, was war der Gameplan, nämlich Ruud radikal über seine Rückhand in die Bredouille zu bringen, die bei Ruud einfach wirklich noch ausbaufähig ist. Klasse Vorhand, aber auf der Rückhand ist er anfällig, auch auf Sand, auf seinem Belag. Und das ziehst du natürlich dann in dem Selbstbewusstsein und selbst beim Wackler im zweiten Satz auch nicht nur dann, aber besser dann durch, wenn du eben ein paar Sieger auf deinen Schulterblättern mit dir trägst. Das ist schon klasse. Schon richtig gut gemacht von ihm. Also insofern gucken wir mal, wie es da weitergeht, auch bei den nächsten Turnieren für ihn. Wird spannend sein zu sehen, ob er das so aufrechterhalten kann. Es bleibt ihm zu wünschen.
Ja, definitiv. Was ist dir sonst diese Woche noch so aufgefallen an Eindrücken aus Monte Carlo? Also jetzt natürlich gerade ganz frisch, ne? Djokovic verloren gegen Musetti, hätte man so nicht erwartet. Würde ich jetzt aber vielleicht auch gar nicht mal so hochhängen. Kann einfach mal auch passieren. Ich glaube nicht, dass deswegen jetzt die Sandplatzsaison für ihn erledigt ist oder er auch bei den French Open kein Favorit sein wird.
Die ganzen letzten Jahre hat Djokovic in Monte Carlo nicht sonderlich gut abgeschnitten. Hier auch dieses Jahr wieder sicherlich mehrere Einflüsse. Auf der einen Seite generell tut er sich in Monte Carlo schwer. Erstes Sandplatzturnier nach Hardcourt. Dieses Jahr ganz besonders, er hat die beiden Turniere oder den amerikanischen Hardcourt-Swing nicht mitspielen können, aufgrund der nach wie vor dort noch gültigen Einreisestopps für Ungeimpfte. Das heißt, er hat eine ganz gehörige Zeit kein Turniermatch mehr bestritten. Er muss sich auch erstmal eingrufen. Dann war er noch leicht angeschlagen heute. Also ich würde es auf der einen Seite nicht überbewerten, auf der anderen Seite, und so viel, das soll eben die Leistung von Musetti gar nicht schmälern, Musetti knüpft auf dem Sand dort an, wo er letztes Jahr in Hamburg aufgehört hat, als er im Juli ja eben eins der letzten Sandplatzturniere der Saison gewonnen hat, das 500er in Hamburg, und hat heute eine grandiose Leistung gezeigt. Also insofern super schön anzusehen, tolles Spiel von Musetti, und bei Djokovic, der kommt schon in Form, da mache ich mir überhaupt keine Gedanken. Was war sonst bemerkenswert? Ich habe so viel rein beruflich gesehen, so viel gar nicht an Live-Tennis sehen können. Aber ich denke, durchaus unterstreichenswert ist, dass so jemand wie ein Taylor Fritz, der ja doch die letzten Jahre immer so als einer der jungen Amerikaner galt, aber dann doch immer recht wankelmütig war, doch jetzt seit einem Jahr eine sehr, sehr konstante Leistung über, ja, man muss sagen, eigentlich über alle Belege auf dem Tennis mitbringt. Wir erinnern uns, dass er nach seinem Sieg in Indian Wells letztes Jahr auch beispielsweise in Wimbledon weit gekommen ist, dort dann im Viertelfinale gegen Nadal ausgeschieden ist, in einem Fünfsatzmatch, aber eben auch Viertelfinale Grand Slam Turnier. Jetzt sehr, sehr erfolgreich ja auch wieder erneut in den Hardcourt-Swing gespielt hat in den USA und unmittelbar hier auf Sand auch weiter anknüpfen kann eigentlich an seine starken Leistungen. Also irgendwie so ein richtiger Allrounder, der sich da oben im Bereich der Top 10, Top 15 wirklich etabliert. Das ist mir vielleicht eher so eine Randgeschichte, aber ist mir aufgefallen, ich war mir da nicht so ganz sicher, ob der das auf dem Level wird halten können. Und sonst ja, nach wie vor, es ist halt traditionell, Monte Carlo Masters, ein Herrenturnier, nach wie vor fehlt mir irgendwie, es ist irgendwie schade, dass nicht bereits auch das ein Combined Event ist. Ich meine, wenn die gesamte Sandplatzsaison, das fände ich wirklich cool, wenn Monte Carlo, Madrid, Rom, Paris. Wenn das alle vier Combined Events wären, fände ich richtig klasse. Aber gut, beim Damen Sandplatz Tennis kommen wir ja dann in Kürze in Stuttgart auf unsere Kosten, auch wenn man das sicherlich etwas anders sehen muss. Das ist ein Hallencourt, das ist zwar Sand, aber sicherlich nochmal ganz anders. Aber ich denke jedes Mal jetzt so, auch die letzten 2, 3 Jahre, wenn ich Monte Carlo sehe, ist es irgendwie schade, dass es kein Combined Event ist. Das fände ich noch toller. Aber es ist auch eine Frage des Platzes dort an der Steilküste.
Ja, das stimmt. Combined Event ist, finde ich, ein guter Stichpunkt, um zu den Damen zu kommen. Denn da ist es in dieser Woche sehr ruhig. Dafür knallt es aber jetzt am Wochenende umso mehr, gerade aus deutscher Sicht. Denn ja, da schaut alles nach Stuttgart ab Freitag. Billie Jean King Cup gegen Brasilien. Ja. Klingt an sich erstmal schon unterhaltsam. Das Besondere daran ist, dass das Ganze auch noch mit einem Turnier verbunden ist. Denn man spielt das in Stuttgart in der, wie heißt sie? Porsche Arena, glaube ich, ne? Und
Hans-Martin-Schleyer-Halle hieß sie doch früher, oder?
Ja, ist das nicht sogar, ist das, ja, ich glaube, das ist sogar eine andere Halle, ne? Aber boah, ich bin in Stuttgart nicht so bewandert. Ich meine, die stehen beide nebeneinander. Ich meine nämlich, dass in der Hans-Martin-Schleyer-Halle auch gespielt wird.
Ich darf da nicht in die Stadt, das weißt du.
Ja, das weiß ich. Ja. Deswegen, du wehrst dich ja jedes Jahr dagegen, dass wir darüber sprechen.
Nein, aber ich darf da nicht hin.
Worauf ich hinaus wollte eigentlich, es ist nicht nur Billie Jean King Cup, sondern dann geht Samstag mit der Quali auch gleichzeitig noch der, ich glaube, man kann schon sagen, mittlerweile berühmte Porsche Tennis Grand Prix los. Immer ein sehr, sehr gutes besetztes Damenturnier. Die Besonderheit eben in der Halle, trotzdem auf Sand. Und ich muss sagen, ich finde die Idee vom Deutschen Tennisbund dahinter, und ich kann mir vorstellen, dass auch Porsche als Sponsor da ein bisschen mitgesprochen hat vorher in der Planung, eigentlich sehr, sehr klug. Weil nicht nur die Spielerinnen sind eh vor Ort, aber du hast natürlich damit eventmäßig jetzt schon direkt am Wochenende eine viel größere Aufmerksamkeit einfach auf diesen Standort und damit natürlich auch für das Turnier.
Ja, absolut. Prima, prima Idee. Und man hofft natürlich so, dass man dann sozusagen die ich nenne es jetzt mal Nationalmannschaftsstimmung hinübertragen kann dann auch ins eigentliche Turnier, was ich aber ja normalerweise die letzten Jahre auch nicht hat beschweren können hinsichtlich des Zuspruchs und der Attraktivität. Aber es ist eine interessante Kombination, die man da gefunden hat und finde ich sehr, sehr, sehr smarten Move von Veranstaltern, Sponsoren. Und naja, jetzt müssen die Spielerinnen es eben auf den Platz dann bringen.
Ja, aus sportlicher Sicht, es geht gegen Brasilien. Das klingt jetzt eigentlich erstmal nicht so gefährlich. Wie schätzt du da so die Chancen ein?
Naja, Brasilien spielt ja mit der guten Frau Haddad Maia, denke ich mal. Die ja in letzter Zeit ist ein bisschen ruhiger um sie geworden, hatte ich so das Gefühl. Ich habe jetzt keine Statistiken vor unserem Podcast mehr rausgezogen, aber die hat ja letztes Jahr eine Bombensaison gespielt. In den letzten Wochen und Monaten habe ich ein bisschen weniger von ihr gehört, ist jetzt aber also nicht so die, also das ist kein Freilos, würde ich mal sagen. Da leichte Favoritenrolle für Deutschland schon, aber ich wäre da vorsichtig. Ja. Wie siehst du das? Liege ich da vollkommen falsch?
Nee. Also, ich bin echt mal gespannt. Also, Annalena Friedsam wird halt Freitag eröffnen gegen besagte Beatrice Haddad Maia. Tatjana Maria spielt danach gegen Laura Pigossi. Natürlich 1-1.
Ich tippe mal 1-1.
Ja, genau, das wäre auch so mein Tipp. Man wundert sich natürlich so ein bisschen, ja, dass Jule Niemeyer einfach nicht spielt, mit WTA-Ranking 65. Ja, und da ist wohl gar nicht die Verletzung irgendwie ein Grund, sondern dass man wirklich so ein bisschen aktuell nach Form gegangen ist, so wie Schüttler sagte, und man hat sich zusammengesetzt und dann halt gemeinsam die Entscheidung getroffen, dass Friedsam jetzt erstmal spielt. Die stehen weltranglistentechnisch ja auch alle gar nicht so weit auseinander. Es sind irgendwie alles nur so, ich glaube, ungefähr 30 Plätze. Und ja, es kann also natürlich noch sein, dass sie Samstag spielt. Wobei klar, ne? Also natürlich ist dann die Frage, ob das taktisch so viel Sinn macht, da dann zu tauschen. Das wird man wahrscheinlich Freitag sehen müssen. Es kommt dann eventuell natürlich auch ein bisschen aufs Doppel an am Ende. Das kann natürlich dann einfach das entscheidende Ding sein.
Wobei natürlich im Doppel wird, ich nehme mal schwer an, ich habe es noch nicht nachgeguckt, aber Laura Siegemund wird spielen im Doppel, denke ich mal, oder?
Hast du ja, das gerade ja, vorliegen? Ja, richtig, genau.
Und das ist natürlich schon stark, ja. Also da sehe ich die Deutschen schon leicht favorisiert. Aber wie gesagt, ich finde, das ist alles andere als ein Freilos und wird interessant sein, das zu verfolgen. Meines Erachtens kann man das ganze Ding live sehen auf dem Tennis-Channel. Für wen auch immer von euch das befremdlich klingt, ist es gar nicht so. Den Tennis-Channel kann man als Stream auf iPad, Tablet, was es sonst so gibt und so abonnieren. Und abonnieren eben auch nicht auch einmalig buchen kostet, ist, glaube ich, nach wie vor noch eine recht günstige Lösung. Ich glaube, die lagen zuletzt irgendwo so bei 2,49 Euro und monatlich kündbar. Also dafür kriegt er noch nicht mal ein Bier irgendwie in der Kneipe. Wer also Billie Jean King Cup sehen will, kommentiert von Christopher Kaas und Niki Goya auf dem Tennis-Channel, der lade sich mal, meine Güte, wir machen wieder umsonst Werbung, der lade sich mal die Tennis-Channel-App runter und schaue sich das an. 2,49 Euro ist jetzt wirklich nicht zu viel für ein bisschen Sport, finde ich. Da kann man den Billie Jean King Cup, die deutschen Partien verfolgen und noch viel mehr über Tennis.
Richtig, den Tipp hätte ich jetzt auch noch gegeben. Dann, ja.
Ich habe noch einen Punkt.
Genau, wäre die Frage, wollte ich dich gerade fragen. Hast du noch Punkte, die wir diese Woche abhandeln müssen?
Zwei Punkte habe ich noch. Vielleicht etwas länger und einen kürzeren. Einer passt zu Medien und der andere zum Damentennis. Also fangen wir beim Damentennis an. Weißt du, was Ni Hao heißt?
Heißt das nicht so viel wie guten Tag oder sowas?
Richtig. Hey, du kannst Chinesisch. Nicht schlecht. Ni Hao, China. Heute, und vielleicht erwische ich dich da sogar nicht auf dem falschen Fuß, aber ganz neu. Heute ist also bekannt geworden, dass die WTA in diesem Herbst nach China zurückkehrt. Trotz Peng Shuai und nach wie vor keinem ungehinderten Zugang zu ihr ist die WTA, soll ich jetzt sagen, eingeknickt. Naja, es gab ein Statement der WTA, dass die bisherige Strategie so nicht weiter verfolgt werden kann, weil sie sehen, dass sie damit keinen weiteren Fortschritt werden machen können und sie sich jetzt insofern ihrer Strategie auch wieder zuwidmen wollen, auf dem asiatischen Markt Tennis zu weiterem Wachstum zu verhelfen und den Sport dort noch populärer zu machen. Nichtsdestotrotz wird man natürlich weiterhin mit anderen geeigneten Taktiken und Strategien versuchen, an Peng Shuai heranzukommen. Aber die gewohnten Turniere, WTA-Turniere in China werden ab diesem September wieder stattfinden. So wie wir das aus der Vergangenheit von vor Corona und vor dem Fall Peng Shuai gewohnt waren. Das ist ganz frisch. Ich weiß nicht, ob ich es als ein Einknicken bezeichnen soll, wir stellen uns halt den Realitäten and the show must go on und die Kohle muss ja rollen. Mich hat es trotzdem ein bisschen überrascht irgendwie. Dich?
Ja, also ich finde vor allem die Begründung so ein bisschen wankelmütig. Ja. Also weil, ich weiß nicht, wie das genau wortwörtlich formuliert war, aber man hat sie ja im Grunde so ein bisschen auch versucht, damit zu begründen, dass man gesagt hat, naja, also wir haben halt festgestellt, wir erreichen damit nichts und dass ja eigentlich letztendlich nur die Spielerinnen die Opfer bringen, weil die Turniere fehlen. So irgendwie war ja die Begründung unter anderem. Und da habe ich schon gedacht, also okay, das ist natürlich letztendlich anders formuliert die Begründung, wir machen das aus wirtschaftlichem Interesse. Dieses wirtschaftliche Interesse hängen wir aber den Spielerinnen an. Das finde ich schon schwach.
Also er sagt, unsere Mitglieder und die Mitglieder der WTA sind eben die Spielerinnen, glauben, dass es Zeit ist, unsere Mission in China wieder neu aufzunehmen, wo wir glauben, dass wir to make a positive difference, ja, einen Unterschied machen können, wenn wir dort spielen. Und wie wir das über die letzten 20 Jahre dort aufgebaut haben, während wir gleichzeitig natürlich auch weiterhin versuchen werden, dass Peng nicht vergessen wird und dass wir, indem wir jetzt dorthin zurückkehren, auch auf diesem Feld einen gewissen Fortschritt machen können. Also das ist Politics at its best. Am Ende, ja, geht es natürlich darum, hier die Turniere und damit die entsprechenden Preisgelder und wirtschaftlichen Vorteile wieder zu beleben. Es war eine starke Position, leider ist sie jetzt aufgeweicht worden, aber vielleicht wäre es auch zu sozialromantisch zu glauben, dass so eine Position auf Dauer aufrechterhalten werden kann. Denn im Umkehrschluss hätte sich ja China der WTA beugen müssen. Und dass China das tut, davon war nun wirklich nicht auszugehen. Also dafür ist die WTA noch nicht stark genug. Das kann nur das IOC.
Richtig, genau. Thomas Bach persönlich, niemand anderes. Ja. Vielleicht natürlich noch Gianni Infantino. Der könnte das sicherlich auch.
Wenn IOC und FIFA sich zusammenschließen, dann klappt das auch mit Peng Shuai.
Ja, der Weltfrieden wäre ganz nah.
Ja.
Tobi, ich würde einfach sagen, du hattest noch einen zweiten Punkt, denn ich glaube, zu dem muss man erstmal nicht viel mehr sagen. Dann, ja, erzähl mal, was du noch hast.
Ich wollte schon sagen, du sagst, den sparen wir uns. Aber es liegt mir dann doch nah, weil wir hier in der letzten Zeit hatten den Daniel Mückster zu Gast mit seinem Podcast Unser Boris. Und Boris Becker ist ja dann doch immer wieder auch noch ein Thema für Tennisinteressierte. Ich möchte es nicht versäumen, weil es mir wirklich gefallen hat, darauf hinzuweisen, dass auf Apple TV Plus, Achtung, auch hier keine Abo-Falle und wir kriegen auch kein Geld dafür, gibt es eine zweiteilige Dokumentation, Bum Bum gegen den Rest der Welt oder Boris Becker gegen den Rest der Welt, von einem amerikanischen Regisseur, ein Dokumentarfilm über Boris Becker, aufgeteilt in zwei Teile. Und der erste Teil, der schon gute 90 Minuten geht, den kann man kostenfrei sehen auf Apple TV Plus. Und der erste Teil handelt auch viel mehr von der sportlichen Karriere und eben nicht dem Desaster danach. Das spielt natürlich auch im ersten Teil eine Rolle. Aber der Schwerpunkt ist eben auf der sportlichen Karriere. Und mir hat diese Dokumentation insbesondere deswegen sehr, sehr gut gefallen, weil sie teilweise mit Filmmaterial und auch Interviews aufgewartet hat, die man meines Erachtens so noch nicht gesehen hat oder wenn man sie irgendwann mal wo gesehen hat, sie doch sehr in Vergessenheit geraten sind. Also nicht das Standard 0815 Material, was schon häufig aufgearbeitet wurde, sondern wirklich klasse Sequenzen wie der junge Becker gegen den schon älteren, erfahrenen McEnroe bei einem einfachen, heute wird man wahrscheinlich sagen 250er Turnier in USA aufeinandertreffen und sich da ein klasse Battle liefern. Viele tolle Interviews, die einen diese ganze Geschichte rund um Boris Becker, aber auch um diese Rivalitäten, die es damals gab, so ein bisschen besser verstehen lassen und einordnen lassen. Und ich glaube, dass dieser Film auch gerade vielleicht für die jüngeren Zuhörerinnen unter euch, die das aber trotzdem zum gewissen Maß interessiert, insofern interessant ist, weil erstens mal das Filmmaterial gut ist, man sieht den Ball auch wirklich fliegen und das ist nicht alles verpixelt. Und wenn man so ein bisschen Gespür hat für Personen und Persönlichkeiten und den Menschen zuhört, die auch heute teilweise noch im Tennis sehr aktiv sind, von Mats Wielander über Becker, von Jon Tiriak bis hinzu. Hast du nicht gesehen? Also es ist wirklich sehenswert und dafür, dass es eben umsonst ist, dieser erste Teil, wirklich eine große Sehempfehlung. Also wenn das Wetter weiterhin so ist, dass es viele Regenschauer gibt am Wochenende, habt ihr mal 90 Minuten Zeit, schaut euch das mal an. Es ist wirklich großer Seespaß. Ich habe es sehr genossen. Und ist in weiten Teilen wirklich gut gemacht. Sicherlich der ein oder andere kritischere Ton hätte auch angeschlagen werden können. Aber wenn man natürlich, so sagte das auch Daniel Mücksch, wenn man natürlich Boris Becker mit an Bord haben will, der natürlich auch interviewt hat, vielleicht ist das dann der Preis, den man dafür zahlen muss. Aber von meiner Seite aus große Seh- und eben auch Hörempfehlung.
Ja, die Dokumentation heißt Boom Boom, The World versus Boris Becker.
Genau.
Und ja, du sagtest es, Teil 1 ist kostenlos. Guck mal, da habe ich auch was dazugelernt, das wusste ich nicht. Werde ich mir mal anschauen. Danke für den Tipp.
Ja. Wie gesagt, beim anderen müsste man ein Abo abschließen und so. Und ich bin mir nicht so sicher, ob der zweite Teil, der Sturz und dann die gesamte sozusagen After-Sports-Karriere, ob die jetzt nochmal und nochmal Neues zutage bringt. Aber gerade was den eigentlichen Tennissport angeht, macht wirklich Spaß zu sehen. Und lässt einen diesen Typ, diese Persönlichkeit Becker vielleicht dann doch noch mal ein Stückchen besser verstehen. Man muss ja nicht alles gut finden, aber ich finde schon, dass man manche Dinge besser nachvollziehen kann, wenn man sieht, was damals über einen 17-Jährigen hereingebrochen ist. Ja, und wie das natürlich auch Stil- und persönlichkeitsbildend ist. Das ist auch mit so vielen Jahren Abstand doch interessant zu sehen, denn man kann natürlich auch Parallelen ziehen dann zur heutigen Zeit. Was passiert eigentlich mit jungen Menschen, die Woche für Woche vor Tausenden, manchmal sogar Zehntausenden von Menschen spielen und vielleicht heute sogar noch mit einer viel, viel komplizierteren Medienwelt und Aufmerksamkeit zurechtkommen müssen. Wirklich interessant für diejenigen von euch, die es interessiert. So viel aus unserer Serviceabteilung Medien für heute.
Was mir da gerade einfällt, wo ich gerade auch dabei zusehe, wie Alexander Zverev den ersten Satz gegen Medvedev gewinnt, hat eigentlich irgendjemand schon diese, ja,
Ja, ich.
Doku bei RTL Plus gesehen?
Ja,
Du,
ja,
okay.
ja, ja.
Aber
Habe ich mir auch reingezogen.
die hast du uns aber nicht empfohlen. Aus Gründen.
Das wird, ne, ja, ich könnte auch, das Lustige ist, ich habe sie mir, da ich am Wochenende sehr, sehr, sehr lang im Zug saß, habe ich mir eben beide angeguckt. Zverev, der Unbeugsame und Boom Boom, The World Against Boris Becker. Also wenn du und ihr da draußen am Radio, wollte ich schon sagen, mir das erlaubt, dann dazu auch noch zwei Worte. Die ist natürlich ungleichmäßig hochglanziger gemacht als die Apple TV-Dokumentation über Boris Becker. Die kommt schon, sagen wir mal, sehr im Gala-Buntes-Style darüber. Also das ist schon alles hochlackiert und Hochglanz, überhaupt keine Frage. Trotzdem, und so viel muss ich sagen, wie viel davon geskriptet ist und nicht, sie zeigt eben den langen Weg in der Reha-Phase von Alexander Zverev, von seiner schweren Verletzung letztes Jahr in Roland Garros beim Match gegen Nadal, bis eben jetzt in den Winter rein, ja, so bis kurz nach, ja, bis in den Herbst hinein. Und an den guten Stellen, finde ich, lässt sie Alexander Zverev und auch dieses gesamte Familienkonstrukt etwas näher an einen heran oder uns näher an ihn heran und lässt vielleicht auch das ein oder andere auch da wiederum besser verstehen, warum er so ist, wie er ist oder warum diese Familie Zverev so ist, wie sie ist. Wir haben ja hier im Podcast auch schon häufig drüber gesprochen und haben gesagt, wäre es nicht besser, wenn er sich da mal abnabelt und so. Und das, sage ich mal, dieser gewachsene Tenniszirkus Zverev mit vielen Rückblenden auch in die frühen Jahre von Mischa Zverev und sowas, lässt einen das Ganze vielleicht etwas besser und manchmal auch etwas in unserer Kritik etwas milder beurteilen. Ja, nichtsdestotrotz, auf der anderen Seite ist es halt schon viel, wie wenn ihr beim Friseurbesuch irgendwie durch eine Bunte und eine Gala durchblättert. Also es ist beides. Naja, gut, und der dritte Teil oder der dritte Aspekt, finde ich, der schon erwähnenswert ist und der auch durchaus imposant das schildert, ist, losgelöst von der Person Alexander Zverev, ist, dass die Doku schon eindringlich zeigt, was für ein schwerer Weg das ist für einen Spitzensportler, wenn er sich schwer verletzt, um wieder in die Spur zu kommen und vor allen Dingen diesen Anschluss an das wirkliche Weltklasse-Niveau zu finden. Das wurde ja bereits in der Andy Murray-Dokumentation, über die wir heute nicht mehr reden werden, sehr gut geschildert. Und hier wird das in dieser Doku über Alexander Zverev, wird es einem schon nochmal näher gebracht, was das für eine Tortur ist. Und das finde ich vielleicht das ja Beeindruckendste daran. Das soll es aber gewesen sein für heute aus unserem Medienzentrum, die Tennisproleten. Daniel, hast du noch was?
Nö, also mir fällt jetzt keine Doku ein, über die wir heute noch reden müssen. Ihr könnt uns aber natürlich gerne schreiben, wie ihr die denn so gefunden habt. Gerne per Mail, kontakt@tennisproleten.de oder natürlich auch über die sozialen Netzwerke. Tennisproleten findet ihr bei Instagram, Twitter und Facebook. Ja, und nächste Woche gucken wir mal, ne? Dann reden wir wahrscheinlich dann über den Masters-Erfolg von Jan-Lennard Struff, der sich einen Pokal zu Hause hinstellt aus Monte Carlo und was es da noch so an Themen gibt, Tobi. Das schauen wir dann.
Ja, und da ich nicht weiß, was auf Wiedersehen auf Chinesisch heißt, sage ich einfach Ni Hao. Und bis nächste Woche.
Bis dann, macht's gut und tschüss.